In Gemeinschaft kommen wir Gott einen Schritt näher. Das war auch mein Erleben, einfach in der Zeit jetzt, die wir schon gemeinsam haben konnten, in dem Verschiedenen, was gelaufen ist. In Gemeinschaft kommen wir Gott einen Schritt näher. Und das ist auch mein Wunsch für dich und für mich, für uns heute. Ein Schritt näher zu Gott. Ein Schritt näher im Schauen auf ihn. Ein Schritt näher zu ihm und im Empfangen seiner Liebe für uns. Nicht lange her saßen Olga und ich bei der Bank. Die Visa-Karte von Amazon war beendet worden. Amazon macht das nicht mehr. Wir hatten eine neue Visa-Karte beantragt. Alles online eingerichtet, hochgeladen, beantragt. Und auf einmal sollten wir doch noch mal für eine Unterschrift zur Bank kommen. Und okay, irgendwo reingeschoben, den Termin. Und da saßen wir. Und auf einmal ging das Gespräch los. Und es zog sich. Und zog sich. Und zog sich. Vielen Dank. Und es zog sich. Und langjährige Kunden, aber alle Daten noch mal. Und die Anschrift und die Versicherungen und die dies und das. Und wir fragten uns, warum? Am Ende stellt sich heraus, nach einer Dreiviertelstunde Gespräch, ja, es geht um die Versicherungen, die die Sparkasse oder die Bank anbieten möchte, aber die möchten wir gar nicht. Wir sind da abgedeckt. So, und dann wollten sie noch eine halbe Stunde dranhängen, aber wir hatten eigentlich schon Termine für Weiteres. Und ich war so, ich habe versucht, freundlich zu bleiben, aber doch so ein bisschen genervt war ich schon. Und ich gucke die Olga so an und mit so einer Ruhe lächelt sie mich an. Ja, das kriegen wir hin, ja, so. Und ich so, nichts bringt sie aus der Ruhe, ja, so. Und ja, alles, was ihr tut, lasst es in Liebe geschehen. Auch so eine Unterschrift bei der Bank, wenn es alles auch mal länger dauert. Kennst du das in irgendeine Richtung, wo du einfach merkst, boah, ich habe jetzt überhaupt keine Geduld oder Nerven noch für dies oder das. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das ist ja die Jahreslosung. Ihr habt euch auch schon damit beschäftigt. Wie geht es dir persönlich damit? Was beschäftigt dich damit? Was erlebst du? Und ich möchte einfach eine weitere Perspektive heute hinzubringen und einfach schauen zusammen, was sagt Gott, während wir vielleicht auch in diesem Jahr diesen Vers von verschiedenen Seiten betrachten. Und es ist interessant, die Jahreslosung ist ja ein deutsches Phänomen. Vor vielen Jahren hat mal ein Pastor die erste Jahreslosung rausgebracht, und das war 1930. Und das war gerade im Angesicht auch der Nazi-Parolen, um dem Ganzen ein Gegenstück zu geben und auch etwas gegen diese gesamte Welle auch hineinzubringen. Und vielleicht weiß das jemand, was die erste Jahreslosung damals war, 1930. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ja, was für eine starke Aussage. Das war mal die erste Jahreslosung, die auch aus der Entwicklung unseres Landes so seinen Lauf genommen hat. Und in diesem Jahr die Jahreslosung, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Paulus an die Korinther. Meint er, bitte immer alles vorher weichspülen. Nicht gleich immer die ganze Wahrheit sagen. Immer schön im Kuschelmodus bleiben. Meint er das? Wer Paulus kennt, wer den Korintherbrief kennt, wer Jesus kennt, weiß, nichts davon stimmt. Die Liebe Gottes, in der wir leben, sie ist kein Weichspülmittel. Und so, wenn wir in den Korintherbrief reinschauen, hat jemand, dürfte jetzt nicht aufzeigen, weil ich habe ihn in den letzten Wochen noch nicht gelesen, hat jemand schon den Korintherbrief durchgelesen in den letzten Wochen? Vielleicht noch nicht. Ich gebe uns allen die Aufgabe, mir selbst auch. Lest den einfach mal in der stillen Zeit. Und in diesem letzten Kapitel kommt dieser Vers vor. Und was macht Paulus in dem letzten Kapitel? Eine ganze Sammlung. Okay, es geht nicht nur um eine Geldsammlung für Jerusalem, es geht auch um eine ganze Sammlung von Schlusskommentaren. Alles Mögliche, was Paulus hier auch noch mitgeben möchte. Und am Anfang sagt er, legt doch Geld zusammen. Eine Liebesgabe. Das heißt sogar Liebesgabe. Liebe gibt. Paulus ist ganz praktisch hier und sagt, sammelt doch schon einmal für die Christen in Jerusalem und plant das tatsächlich. Auf diese Weise kommt schon mal auch dieser Akt der Liebe auch vor, durch die Liebessammlung. Dann schreibt Paulus über seine Reisen. Ich merke, ich versuche immer so kleine Kunstpausen zu machen. Vielleicht gelingt es, vielleicht nicht so gut, dass die Übersetzung das auch gut macht. Geht es? Okay. Und wenn ihr merkt, ich bin zu schnell, dann helft mir. Paulus schreibt über seine Reisen. Und dann sagt er in dem Vers 7 hier im Kapitel 16, ich hoffe, einige Zeit bei euch bleiben zu können. Auch da kommt so eine Liebe durch für die Christen in Korinth. Er zeigt einfach, Liebe sucht die Nähe. Ich möchte gerne noch länger bei euch bleiben. Liebe sucht Gemeinschaft. Liebe ist anwesend. Wie geht es dir? Kennst du das auch? Du bist im Gespräch, aber in Gedanken woanders. Paulus will mit den Christen sein. Es ist gut, wenn wir in einem Gespräch mit unserem Gegenüber sind. Liebe sucht die Nähe. Und dann schreibt Paulus weiter, er schreibt über seine Mitarbeiter, schreibt über Timotheus und Apollos und er sagt, wenn Timotheus zu euch kommt, nehmt ihn in Liebe auf oder schätzt ihn nicht gering. Sie sollen ihn wertschätzen. Und so merken wir, wie Paulus über seine Mitarbeiter spricht und wie das auch von Liebe gekennzeichnet ist. Er lebt das, er schreibt das und am Ende kommt er zu den Grüßen. Und mittendrin waren halt die Worte, alles was ihr tut, geschehe in Liebe. Und dann sehen wir, wie er grüßt und am Ende, und wer alles grüßt, dann nimmt er den Stift selber in die Hand und schreibt, hier persönlicher Gruß, hier mein eigenhändiger Gruß. Und dann kommen eigentlich krasse Worte. Wer den Herrn Jesus nicht liebt, also wir sind hier einerseits bei der Liebe und jetzt sagt Paulus, wer den Herrn Jesus nicht liebt, der sei in den Bann getan, der sei verflucht. Moment mal, Paulus, du willst mit solchen Worten enden? Im Galaterbrief sehen wir, dass Paulus ähnliche Worte gebraucht und er sagt es zu denen, die das Evangelium nehmen und verdrehen, die das verzerren und ein anderes Evangelium predigen als Jesus Christus. Und da sagt er genau diesen Begriff nochmal, der sei in den Bann getan. Und hier merken wir diesen Nachdruck bei Paulus, es geht ihm, wir müssen bei dem puren Evangelium bleiben. Und die wahre Liebe zeugt davon, dass wir bei Jesus bleiben. Und deshalb auch diese Warnung, die er hier aussprechen kann und dann sagt er, Maranatha, der Herr kommt, ja, im Sinne von nicht Paulus kann jemanden in den Bann tun, sondern Jesus kommt wieder. Und das Gericht wird kommen für Menschen, die das Evangelium verdrehen und verzerren. Also, wir sehen hier einfach, wie Paulus ergriffen ist, von Christus und auch von seiner Liebe. Der letzte Vers: Meine Liebe gilt euch allen in der Verbundenheit durch Christus Jesus. Jesus ist seine Liebe, und weil er mit Jesus verbunden ist, ist er auch mit den anderen verbunden. Also ein Kapitel, was sehr gut in den Kontext stellt, diese Jahreslosung: Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und wenn wir den Brief an sich auch in Blick nehmen, 1. Korinther 13, das hohe Lied der Liebe, Paulus beschreibt da einfach die Wesenszüge Gottes in seiner Liebe davor und danach, wie die Geistesgaben im guten, liebevollen Gebrauch eingesetzt werden können und sollen. Dann aber schreibt er auch ganz klar im Kapitel 5, aus Liebe sagt er auch, hey, Unzucht, Sünde geht gar nicht. Er benennt das. Und dann im Kapitel 11, was habt ihr da für ein Durcheinander, wenn ihr Abendmahl feiert? Auch da, aus Liebe spricht Paulus auch die Dinge an, die in der Gemeinde nicht so gut laufen. Das so ein wenig, wenn man das mal aus diesem Blick liest, so den ganzen Korintherbrief, merkt man, wie Paulus eine wirkliche Liebe hat für Gott, für die Christen und zu dem Evangelium und wie das alles durchdringt. Und wie bei Paulus die Liebe nicht so ein Waschlappen ist, im Sinne von, man darf sowieso nichts kritisieren und immer alles weichspülen und so weiter. Nee, die ganze Liebe und die ganze Wahrheit. Und das kommt auch so im Korintherbrief so durch. Das war mal so ein kleiner Blick so in den Gesamtkontext vom Korintherbrief und auch wie Paulus das gelebt hat. Und genau, jetzt habe ich hier angemacht. Ich glaube, wenn ich hier rechts klicke, ich muss dahin klicken, müsste was vorwärts gehen. Zu mir mal, genau, beim Beamer helfen. Ja, genau. Okay, das hatten wir gesehen, die Liebe gibt, sie sucht die Nähe. Und jetzt gehen wir mal, okay, ich glaube, du müsstest klicken, weil das Signal kommt nicht an. Ja, schauen wir uns den Vers selbst an. Fallen verschiedene Worte auf, die ich unterstrichen habe. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und es ist ja zum Schreien, was heute in dieser Welt alles unter Liebe verstanden wird. Manche sind einfach nur selbstverliebt. Das braucht oft gar nicht lange, bis man merkt, ja, da stehe ich einfach im Zentrum von der Welt und alles muss sich um mich herum drehen. Andere wiederum, merkt man so, die haben so eine Mühe, Menschen zu lieben, aber ihr eigenes Haustier oder Tiere an sich, da geht das Herz auf. Und ja, so letztens las ich, wie Freunde vom Tierschutzverein, die wollen die Redewendung abschaffen, ein Hühnchen zu rupfen, das sollte man verbieten. Ja, so, aber den Nachbarn zu lieben, da haben wir so eine große Mühe mit. Also, wir lieben alles andere, aber den Menschen, das fällt uns oft schwer. Oder Liebe ist ein gutes Gefühl, vielleicht ein erotisches Gefühl. Wir verkürzen es völlig auf die Eros-Liebe. Und die Eros-Liebe ist sowas Geniales, von Gott Gegebenes, zwischen Mann und Frau in die Ehe gestellt. Aber es ist die Frucht der wahren Liebe, der Agape-Liebe und nicht umgekehrt. Und heute in der Welt merken wir, wie die Frucht zum Baum wird, ja, und welche Schieflage dann kommt. Liebe. Und für andere ist es vielleicht wieder etwas ganz Weichgespültes, etwas Verweichlichtes, so ohne Profil und Schärfe. Man darf immer nur streicheln und umarmen und nie eine Kritik äußern. Wir merken, Paulus hat sich an Jesus orientiert. Und bei Jesus kommt beides immer vor. Diese Zugewandtheit zum Menschen, aber auch das klare Hineinsprechen der Wahrheit. Und ich denke einfach an Petrus. Jesus sagt ihm ganz klar, du wirst mich verleugnen. Und er verschont ihm nicht diese Wahrheit und spricht immer wieder ganz klar hinein. Aber als Auferstandener geht er Petrus nach, legt seinen Arm um ihn und sagt: Petrus, liebst du mich? Und sucht die Nähe zu ihm. Also Jesus zeigt uns immer wieder, wie wir in ganzer Liebe und in ganzer Wahrheit auch unterwegs sind, sein können. Und davon spricht Paulus aus. Und das ist die Agape-Liebe. Das ist die Agape-Liebe. Sie ist selten, aber echt. Sie ist nicht bei dir und bei mir verfügbar, aber sie ist von Gott gegeben und in dein und in mein Herz ausgegossen, wenn wir uns öffnen. Und das passiert auch immer wieder, auch in Gemeinschaft, wenn wir uns öffnen für Gott. Er füllt unser Herz immer wieder neu, er durchströmt uns und seine Liebe ist ausgegossen in unser Herzen. Von daher, nicht wir produzieren das, aber wir stellen uns in den Raum Gottes. Und das ist die Agape-Liebe, die von Gott kommt. Und genau, diese Liebe ist entschlossen. Sie entscheidet sich. Und das Nächste,
sie ist bedingungslos. Nicht du ja, du nein, sondern für alle da. Und sie ist selbstlos.
Das war ich gewesen. Sie ist selbstlos. Sie schaut weg von sich zu dem anderen. Und sie ist göttlich. Sie hat göttlichen Ursprung. Sie kommt von Gott. Wenn wir Johannes 3, Vers 16 sehen, dann kommt das so deutlich rüber. Gott hat eine Entscheidung getroffen. Er hat seinen Sohn gesandt. Die Agape-Liebe ist eine entschlossene Liebe. Und Gott schaut weg von sich selbst und er sagt nicht, du ja, du nein, sondern jeder, der an ihn glaubt, empfängt das ewige Leben. Und so ist das die Agape-Liebe, von der Paulus hier spricht, die wir nicht von uns selbst aus haben, aber die Gott in unser Herz gibt. Und das, was wir von Gott empfangen, das können wir auch weitergeben. Ja? Das darfst du wissen. Das, was du von Gott empfängst, kannst du freizügig weitergeben. Von daher ist es auch möglich, dass das, was wir tun, dass es in Liebe geschieht, weil du angeschlossen bist an Gott. Lass freizügig das, was Gott dir gibt, zu anderen fließen. Lass es freizügig weitergehen zu anderen. Und wir waren letztes Jahr Herbst in Kanada und haben Lorenz und Selma Wagentin besucht, die vor vielen Jahren die Gemeinde hier in Dresden auch gegründet haben. Und da haben wir einfach so einen Liebesbeweis von euch, einige von euch waren daran beteiligt, miterleben dürfen. Wir waren bei ihrem 70-jährigen Hochzeitsjubiläum und da war, ich habe ihren Namen vergessen, sie kam vor, nochmal? Larissa. Sie kam vorbei mit einem ganzen Album von Bildern, Grüßen, Worten von euch an Lorenz und Selma. Und das war so ein Liebesbeweis, auch für sie. Das war so sichtbar, dass das Herz berührt war. Und das ist diese Verbundenheit, die Gott wirkt. Das ist das Wunderbare, was wir immer wieder erleben. Liebe ist, wenn es nicht nur die Lippen, sondern auch das Herz berührt. Und wenn es zu Taten führt. Liebe ist, wenn Kämpfen immer noch einfacher ist als Aufgeben. Ja, wenn man entschlossen ist und sagt, nein, ich kämpfe für diese Beziehung. Ich kämpfe für unsere Ehe. Ich kämpfe für unser Miteinander. Und ich höre nicht auf, auch meinen Freunden, die Jesus noch nicht kennen, den Glauben vorzuleben. Ihnen von Jesus zu erzählen. Das ist die Agape-Liebe, die entschlossen ist, die nicht aufgibt. Und auch egal, mit was du persönlich kämpfst, die Liebe Gottes, die unterstützt dich auch zu sagen, nein, ich gebe nicht auf und ich höre auch nicht auf, gegen die Versuchung zu kämpfen. Ich sage nicht, es bringt doch sowieso nichts.
sondern der Kampf lohnt sich. Das ist die Agape-Liebe. Die kämpft, die sagt, es lohnt sich zu kämpfen für Menschen, für die innere Reinheit, für die Wahrheit. Aber nochmal, warum steht das so klar in der Bibel, wenn wir das selber gar nicht hinbekommen? Alles, was ihr tut, geschehe in der Agape-Liebe. Es ist wichtig, dass du und ich, dass wir uns bewusst sind, in welcher Position wir als Christen stehen, welchen Zugang wir haben, in welcher Beziehung du stehst. Und aus deiner Beziehung zu Gott darfst du erleben, macht es den ganzen Unterschied. Der gegenwärtige Gott in deinem und in meinem Leben macht den ganzen Unterschied. Gib ihm Raum. Lass die Liebe Gottes durch dich zu anderen fließen. Sehe es nicht als etwas, was du tun musst, sondern als etwas, wie Gott dich als ein Gefäß gebraucht. Der gegenwärtige Gott in deinem Leben macht den Unterschied. Und ein Slide, da seht ihr einfach, vielleicht habt ihr es schon gehört, ein gut gelungener Poetry Slam über diese Jahreslosung, auch mit dem Thema Liebe gewinnt. Diese Liebe, diese Agape-Liebe gewinnt immer. Manchmal denkt man, ich muss reinschlagen oder ich muss jetzt mal so richtig die Meinung sagen und so weiter. Aber diese Liebe gewinnt immer. Jesus hat das gezeigt am Kreuz. Es sah aus wie die größte Niederlage, aber es ist der größte Sieg, den die Welt kennt. Der Sieg von Jesus Christus dort am Kreuz und durch die Auferstehung bestätigt. Und diese Tatsache darfst auch du erleben, dass die Liebe immer wieder gewinnt. Ein kurzer Auszug aus diesem Poetry Slam kann man auf YouTube finden. Liebe gewinnt. Sie bleibt anderen nichts schuldig. Sie ist freundlich, geduldig, aufrichtig, ehrlich, für andere da und macht sich doch entbehrlich. Sie will niemanden zwingen. Sie drängt sich nicht auf. Sie ist nicht überheblich und nichts ist vergeblich von dem, was sie tut. Sie macht es gut, denn sie hat Gutes im Sinn. Sie sieht richtig hin. Sie stellt sich nicht blind. Liebe gewinnt. Ihr Atem ist lang, ohne Geltungsdrang. Ohne Zwang setzt sie Großes in Gang. Liebe gewinnt. Ein weiteres Wort ist das Wort alles auf dem Vers. Genau. Das ist ja schon ziemlich umfassend, nicht wahr? Wir merken, da ist so ziemlich wenig, was nicht dazu gehört. Und alles ist irgendwie drin. Alles, was ihr tut. Was mache ich eigentlich alles? Und was hat das mit Liebe zu tun? Wie kann Paulus das so schreiben? Wir haben es gesehen. Aus der Beziehung mit Christus heraus. Aber eins, was bei diesem alles nicht dazu gehört, ist, und das sehen wir da drunter, es geht nicht um Aktionismus. Es geht nicht um Tun, Tun, Tun. Alles, es geht um unser ganzes Menschsein, um unser Sein, was uns ausmacht, was uns betrifft und auch was wir tun, soll aus dieser Liebe heraus geschehen. Und somit zu dem letzten Wort, alles, was ihr tut. Gerne zu dem tut. Vielleicht hilft es auch immer wieder mal, ein paar Schritte zurück zu tun und sagen, was sollen wir eigentlich tun? Was ist das Wesentliche, worin wir aktiv sein wollen? Als Christen, als Nachfolger Jesu, worin wollen wir aktiv sein? Was sind die Kernpunkte von dem, was Jesus auch befohlen hat? Wir können ja so viel machen, aber was steht im Kern von dem, was wir tun? Was meint Jesus, wenn er sagt, wer meine Gebote hält und sie tut, der ist es, der mich liebt? Kommen wieder diese beiden Worte vor, tun und lieben. Wer meine Gebote hält und sie tut, der ist es, der mich liebt. Was sollen wir tun? Auch Olga und mich ermutigt dieses Nachdenken darüber, auch auf dem Weg in die Neugründung. Was soll unser Tun bestimmen und wie kann das in Liebe geschehen? Weil wir können alles Mögliche tun, persönlich oder auch als Gemeinde. Es gibt ja so viele Aufgaben, die rufen und wir können so busy sein mit so vielen Dingen. Aber was steht im Kern als Nachfolger Jesu? Und wo wollen wir auch da den Fokus drauf legen? Und wir haben Anfang des Jahres ein Ehepaar kennengelernt, Rob und Annie Thiessen. Und dann haben wir gemerkt, dass die Annie ist die Tochter von George Patterson. Wer ist George Patterson? George Patterson hat in den 70er und 80er Jahren unter den Honduras gearbeitet. Und das ist südlich von Mexiko und nicht so weit weg von Venezuela. 1000 Kilometer, bisschen westlich, nördlich und dann ist Mexiko. Und dieser George Patterson ist von USA damals ausgesandt worden und sie haben dort versucht, Leute zu trainieren im Glauben und haben sie dann einen Bibelschulabschluss gegeben und dann sie zurück in die Dörfer gesandt. Aber all das, womit sie gekommen sind, hat nicht funktioniert. So mit ihren Methoden und mit ihrem Bild von der westlichen Gemeinde, wie man das macht. Und dann haben sie alles nochmal weggelegt und haben gesagt, wir müssen uns nochmal einfach fragen, so, was sind die einfachen Dinge, die Jesus befohlen hat? Was sollen wir tun? Weil wir kommen mit unserer Denke, mit unserer Brille, wie Gemeinde funktioniert und wie wir Jesus nachfolgen. Und das fanden wir auch so spannend in dem, was ist das, was sind die Kernpunkte von dem, was wir als Christen auch tun und wie kann das in Liebe geschehen? Und damals, in den 70er, 80er Jahren, ist schon eine Weile her, hat diese Anne, die wir jetzt getroffen hatten, sie hat das als Tochter auch erlebt, wie Gemeinden entstanden sind, nämlich indem sie nochmal alles weggelegt haben, was sie so mitgebracht haben, an Denke über Gemeinde und was sie so vorhatten und einfach mal in die Bibel gegangen sind und gesagt, was hat Jesus gesagt? Was hat Jesus befohlen? Was sollen wir tun? Und plötzlich ist eine Gemeindebewegung entstanden unter den Honduras. Und sie haben genau diese zwei Worte genommen, gehorsam sein und lieben. Wir wollen Gott und die Menschen lieben und gehorsam tun, ganz praktisch, was er sagt. Und so hatten sie 7 einfache Befehle, die Jesus gegeben hat, so herausgearbeitet aus den Evangelien und die hat jeder auswendig gelernt und angefangen zu praktizieren. Und das sind so ganz basic Sachen, wo wir denken, ja okay, das ist doch Kinderstunde. Das wissen wir doch. So. Aber welche Kraft steckt da drinne, wenn wir anfangen, Jüngerschaft zu leben? Und diese einfachen 7 Punkte, die sie für sich so auch entdeckt haben, was sie tun sollten und wo sie erlebt haben, dass eine ganze Bewegung entstanden war, waren diese einfachen Dinge wie tu Buße und empfange den Heiligen Geist. Leb auch in der Buße. Das ist eine Sache, die den ganzen Tag, jeden Tag bestimmt. Tue Buße und empfange den Heiligen Geist. Das zweite, lass dich taufen und folge Jesus nach. Ein Lebensprozess. Das dritte, liebe Gott und liebe den Menschen praktisch. immer mit dem Hang, wie zeige ich das heute? Wie lasse ich Gottes Liebe durch mich fließen? Das vierte, brech das Brot in Gemeinschaft. Und immer wenn sie sich getroffen haben, haben sie das Abendmahl gefeiert. Haben sie Jesus in die Mitte gestellt. Es war auch, ist auch ein sehr armes Volk und wenig Bildung und so weiter. Aber sie haben versucht, das ganz einfach auf Jesus zentriert zu halten. Und diese einfachen Dinge zu lehren und zu leben, ganz praktisch. Das fünfte war, bete täglich und wachse in den geistlichen Übungen. Also sei mit Gott im Gespräch. Das sechste, gib großzügig. Also, nicht nur empfangen, sondern auch geben. Deine Zeit, deine Gaben, deine Spende. Und das siebte, gib weiter, was du empfangen hast. Mach zu Jüngern, von Anfang an. Nicht irgendwann, wenn du mal erwachsen bist und sagst, ich könnte ja mal jemanden begleiten, der vielleicht auch wies, sondern fang sofort an, jemanden zu begleiten, gib weiter, was du empfangen hast. Und mit diesen sieben einfachen Punkten, die sie, und das kann man natürlich auch viel auch noch beleben und so weiter, aber sie haben das versucht einfach, was sind die Kerndinge, die Jesus uns mitgegeben hat, was wir tun sollen? Aus seiner Liebe heraus, was können wir gehorsam tun und Gott und Menschen lieben? Und so haben sie da eine, unter den Honduras eine Gemeindebewegung erlebt. Ich will das für mich, für uns als Herausforderung, wie können wir nochmal zu den schlichten Dingen zurückkommen von dem, was Jesus auch uns mitgegeben hat. Und auch immer wieder durch die Brille, was tue ich alles und was ist das, was Jesus heute von mir möchte? Von mir persönlich, von euch als Gemeinde, von uns, wenn wir auf dem Weg nach Potsdam sind. Da möchte ich uns einfach ermutigen, diese Worte von Jesus, wer meine Gebote hält und sie tut, der ist es, der mich liebt. Und so, wenn du in die Praxis gehst, wenn du in das Morgen gehst, heute in den Nachmittag hinein, und es steht vieles an. Vielleicht ist es einfach, dass die Familie wieder ein Essen möchte. Und du stehst in der Küche und denkst, pff, und wieder das Ganze. Was kann dir helfen, auch den Sinn dahinter zu sehen? Hab den Sinn im Blick. Seh, warum mache ich das? Und seh deinen Beitrag da drinnen. Und das hilft auch, das Ganze auch aus der richtigen Perspektive zu sehen, und das löst Freude aus. Hab den Menschen im Blick. Höre ihm zu. Öffne dein Herz. Und das berührt dich, das berührt andere. Und so kannst du sehen, wie Menschen wachsen. Geh mit ihnen mit. Dann ist das nicht nur eine Aufgabe, was auch immer du tust gerade, sondern es bewegt dein Herz und es verändert andere. Und hab die Ehre Gottes im Blick. Manchmal sagen Leute Danke, manchmal sehen wir die Frucht, oft nicht. Aber wenn du die Ehre Gottes im Blick hast, auf der Arbeit, in der Kindererziehung, in der Gemeinde, dann siehst du weiter, dann siehst du tiefer. Und dann verknüpfst du dich und das, was du tust, mit der Liebe Gottes. Und auf einmal wechselt sich die Perspektive. Und das wünsche ich dir, das wünsche ich mir. Verbunden zu sein mit dieser Liebe Gottes und zu merken, wie das unser Tun verändert. Aus der Kraft Gottes heraus. Ich finde es so liebevoll auch von euch, wie ihr die Tür auch für eure Nachbarschaft hier öffnet. Und wie ihr die Übersetzung hier auf den Beamer bringt und so weiter. Das ist ein Akt der Liebe. Gott segne euch auf diesem Weg. Und Gott segne auch euch als Gemeinde bei allen Höhen und Tiefen, die ihr erlebt. Bleibt angeschlossen an dieser Liebe Gottes und ihr seid auf dem richtigen Weg. Ich möchte beten. Danke, Jesus, dass du uns nicht irgendwelche Befehle gibst und dann weg bist. Danke, dass du in uns wohnst. Und du selbst bist die Liebe. Und so sind wir auch befähigt, einander in Liebe zu begegnen. Und auch die Aufgaben, die wir von dir erhalten, in dieser Welt aus Liebe zu tun. Ich bete, dass du den Einzelnen segnest auf diesem Weg und dass du auch die ganze Gemeinde hier in Dresden auf diesem Weg hältst, dass sie erleben, wie der gegenwärtige Gott, wie du in ihrer Mitte den ganzen Unterschied macht. Danke, Jesus. Amen.